Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Wir kennen uns schon lange. Wir waren zusammen in einer Gemeinde und haben uns ziemlich direkt gut verstanden und über die Jahre sind wir Freunde geworden. Wenn einer mal einen Durchhänger hatte, machte der andere ihm wieder Mut. Wenn einer was Schönes erlebte, dann freute sich der andere mit mir und wir waren über die Zeit ehrlich geworden, offen miteinander unterwegs und das tat gut. Dann trennten sich unsere Wege. Ich ging in eine andere Gemeinde. Aber wir blieben in Kontakt und ich fand, wir haben das eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Doch eines Tages bekam ich einen Anruf von einer anderen Person. Und ein Wort gab das andere. Und dann sagte mir diese Person, dass mein alter Freund über mich abgelästert hatte und über meine neue Gemeinde. Und vor allem, er hat Dinge erzählt, die ich ihm im Vertrauen gesagt hatte. Und als ich das so hörte, spürte ich wirklich so einen Stich im Herzen. Das tat weh. Das tat richtig weh. Und dann, so nach und nach, stieg in mir eine Wut auf, so ein. Und dann packte ich innerlich ein Möbelstück aus. Ein geistliches Möbelstück. Die innere Anklagebank. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, diese innere Anklagebank. Ich setzte da meinen Freund drauf. Er sitzt bei dir auf dieser Anklagebank. Auch ein Freund, eine langjährige Freundin, vielleicht dein Ehepartner oder dein Ex-Ehepartner. Oder deine Eltern, jemand aus deiner Familie, Menschen, die dich zutiefst verletzt haben, Bekannte, Kollegen, vielleicht ein Vorgesetzter, der dir ohne Wertschätzung und von oben herab begegnet ist, vielleicht jemand aus der Gemeinde hier. Manchmal sitzen auch ganze Gruppen auf der Bank, ein Arbeitsteam oder eine Kleingruppe, ein Hauskreis oder eine ganze Gemeinde. Und bei manchen, da ist es, ja, da sind's die Politiker, die da oben oder gleich der Staat. Und ich denke, hey, da kann ganz schön viel los sein auf so einer inneren Anklagebank. Wenn ich bei mir hinschaue, wer da so drauf sitzt, merke ich, das sind nicht nur die anderen. Ich sitz da ja auch drauf. Ich weiß nicht, kennst du das? Du klagst dich an. Du machst dir Vorwürfe, weil du es wieder nicht geschafft hast. Alle guten Vorsätze für das neue Jahr wieder nicht geschafft. Ich hatte es mir so vorgenommen. Matthias, 2023 wird abgenommen und ich habe zugenommen. Du lachst vielleicht, aber mich zieht das runter. Ich merke, wie ich mich klein mache, wie ich mich schwach fühle, wieder nicht gepackt, wie so eine negative Gedankenspirale bei mir in Gang kommt. Und das mit dem Abnehmen ist ja nur ein kleines Beispiel. Ich finde, mit anderen Menschen in Frieden zu leben, sehr herausfordernd, aber mit mir selbst in Frieden zu leben, versöhnt mit mir zu sein, finde ich fast noch herausfordernder. Klar, wir feiern gleich Abendmahl. Wir feiern, dass Gott uns vergeben hat. Aber kann ich mir selbst vergeben? Kann es sein, dass Gott viel gnädiger mit mir umgeht, als ich mit mir selbst? Wie ist das bei dir? Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und darum bete ich immer wieder, ja, Vater im Himmel, ich will von dir Barmherzigkeit lernen. Ich will mich nicht anklagen, ich will mich nicht fertig machen, ich will mich nicht verurteilen, weil du mich in Christus freigesprochen hast. Durch Christi Tod und Auferstehung hast du, Vater, die Welt mit dir versöhnt. Und ich will ein versöhnter Mensch werden. Versöhnt mit dir, Vater. Versöhnt mit mir, mit meinem Leben, so wie es sich entwickelt hat, so wie es ist. Und versöhnt mit meinen Mitmenschen. Wer auch immer bei dir oder bei mir auf der Anklagebank sitzt, die Frage ist, was machen wir jetzt mit denen? Sollen die da irgendwie mal wieder runter? Und wenn ja, wie? Dass Menschen sich verletzen, verkrachen, entzweien, das wissen wir. Ich denke, das haben wir schmerzhaft in unserem Leben erleben müssen. Und darum haben wir uns ja auch so eine innere Anklagebank gezimmert. Aber ich frage mich, geht es auch andersherum? Versöhnung. So ein aufrichtiges Verzeihen. Wie kann es das geben, nach all dem, was geschah? Wir sind ja mit Josef unterwegs und wir haben gehört, wie Josef von seinen Brüdern aus Eifersucht verkauft wurde. Und ich denke, es ist klar, wer bei Josef so auf der Anklagebank sitzt. Josef kommt nach Ägypten, macht Schlimmes durch, landet schließlich im Gefängnis und dort dreht sich seine Story. Ein Mitgefangener erkennt Josefs ungewöhnliches Potenzial und er kommt frei. Er berät die ägyptische Regierung. Er organisiert Maßnahmen gegen die Hungersnot. Und es ist bei Josef irgendwie so, was er anpackt, das gelingt. Und er macht eine wirklich steile Karriere vom Sklaven zum Vizepräsidenten. Und dann, eines Tages, kommen seine Brüder nach Ägypten. Der Hunger treibt sie dahin. Und sie hoffen auf Unterstützung und treffen auf Josef. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und da sind sie, die Brüder. Und Benjamin, der Jüngste, der ist auch mit dabei. Und den alten Vater Jakob, der kommt zwar erst später, aber dem nehmen wir jetzt mal der Einfachheit halber auch schon mal dazu. Und da ist Josef. Und jetzt? Ich glaube, wir würden die Geschichte der Versöhnung gerne so hören. Nach dem großen Hallo, dem Wiedersehen, nach all den Jahren, sitzen alle abends gemütlich beisammen. Die Grillen zirpen, die Sonne geht unter. Und Jakob, der alte Vater, der ergreift das Wort und sagt:
Nun lass mal gut sein, Jungs, genug gestritten. Gebt euch mal schön die Hand und vertragt euch wieder.
Ruben, der älteste der Brüder. Er steht auf und schlägt vor:
Ja, wir haben Mist gebaut, aber lasst uns die alten Geschichten endlich vergessen. Was meinst du, Josef?
Und Juda hat eine wirklich fromme Idee.
Wir sollen doch vergeben, Josef. Komm, wir sehen es ja ein. Es war nicht in Ordnung, aber in Gottes Namen Frieden.
Josef denkt einen Moment nach. Er ist so glücklich darüber, wie sich sein Leben entwickelt hat. Er ist so happy über das unerwartete Wiedersehen. Und dann sagt er:
Ja, ich glaube, das ist dran. Ich vergebe euch, es ist wieder gut zwischen uns. Kommt her, lasst euch drücken. Revenu shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom alechem. Revenu shalom, shalom, shalom alechem.
Was für ein tolles Happy End, was für einen herzzerreißenden Gesang. Diese kurze Versöhnungsgeschichte. Diese kurze Versöhnungsgeschichte, die wird uns doch gefallen und die ist ja auch so fromm. Und dann tritt Benjamin, der Jüngste, noch nach vorne und zitiert passend aus Psalm 133.
Wie gut und lieblich es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen.
Das wird uns doch gefallen, oder? Das geht so zu Herzen. Happy End. Nur, so war es nicht. So einfach war das damals nicht und so einfach ist es heute nicht. So einfach klappt das nicht. Damals und auch nicht bei mir. Hey, vergessen? Der hat mein Vertrauen gebrochen. Aber wie kann es Versöhnung geben? Ich behaupte, nur durch ein Wunder. Nur durch ein Wunder, denn Versöhnung ist nicht der Normalfall. Versöhnung ist ein Wunder. Dass eine Seite sich nicht verweigert, die Hand ausstreckt, ein Wunder. Dass Täter ihre Tat einsehen, bereuen, ihre Schuld bekennen, zu dem stehen, was sie getan haben. In einer Gesellschaft, die alle Schuld wegdrückt. Ein Wunder, dass in allen Beteiligten die Bereitschaft und die Kraft zu einem neuen Miteinander wächst, ist ein Wunder. Vergebung, Versöhnung, das sind große Themen. Und wir sind da alle am Start und niemand von uns hat da so ein easygoing Geheimrezept, wie das so geht mit der Versöhnung. Aber ich finde, in der Josefsgeschichte werden ein paar Dinge beschrieben, die uns bei unseren Versöhnungsprozessen vielleicht helfen können. Da sind so ein paar Versöhnungswunderfäden, die Gott, der Weber, so in den Teppich unseres Lebens einweben möchte. Ein erster Faden: Es vergeht Zeit. Viel Zeit. Versöhnung ist nicht eine kurze Geschichte. Versöhnung ist eine lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, habe ich schon gefragt, ob du heute noch was vorhast? Also Versöhnung ist wirklich eine lange Geschichte. Also bis es zur Versöhnung kommt, ist es ein langer Weg. Als seine Brüder ihn verkaufen, ist Josef 17 Jahre alt. Und als er seine Brüder wieder sieht, ist er mindestens 37, also 20 Jahre Abstand. Josef hat Abstand gebraucht. Ich denke mir so, er hätte doch als Vizepräsident da einfach mal hinfahren können. Er wusste ja, wo seine Familie lebt. Aber er tut das nicht. Er braucht Abstand. Er zog es vor, mit ihnen keinen Kontakt zu haben. Und dann sieht er sie wieder und dann vergeht noch mal viel Zeit. Genau 17 Jahre. Wenn wir mal kurz ins 50. Kapitel springen, 17 Jahre nach dem Wiedersehen, da stirbt der Vater Jakob. Und die Brüder, die rechnen mit dem Schlimmsten. Der alte Vater, der war für sie wie so ein Schutz. Solange der da ist, da wagte keiner einen Streit. Aber als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend, sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Ich finde, diese Gedanken zeigen, das waren keine 17 versöhnte Jahre. Das war eher so ein Waffenstillstand. Da gab es keine Aussprache, keine Klärung, 17 Jahre lang. Es gibt eine Zeit, in der Dinge noch nicht reif sind. Und es gibt eine Zeit, in der Dinge reif sind. Das müssen nicht immer 17 Jahre sein, aber es braucht Zeit. Ein nächster Faden. Familienregeln werden durchbrochen. Ich frage mich, warum und wie kommen die Brüder eigentlich auf die Idee, dass Josef sich nach Jakobs Tod an ihnen rächt? Und die Antwort finde ich in der Familiengeschichte. Denn da gibt es ständig Streit, Zerwürfnisse. Ich denke an Abraham, der mit seinem Neffen Lot nicht zusammen wirtschaften kann. Sie müssen sich trennen. Das Verhältnis von Josefs Vater Jakob mit seinem Bruder Esau, einfach nur schrecklich. Die Beziehungen in der Familie, die sind ständig von Hass, von Lüge, von Streit, von Betrug geprägt. Und das nicht nur bei den Jungs. Die Mädels, die sind da genauso dabei. Und dann entwickeln sich so Familienregeln. Also darüber reden wir nicht. Also mit dem reden wir nie wieder. Und wenn es hart auf hart kommt, wir geben keinen Millimeter nach. Und das Erbe, das lassen wir uns auf keinen Fall streitig machen. Gibt es in deiner Familie auch solche Regeln, solche Familienregeln, unausgesprochen oder ganz offen ausgesprochen? Josefs Onkel Esau, der sagte einmal, wenn der Vater tot ist, dann bringe ich Jakob um. Wenn Vater tot ist, dann bringe ich Jakob um. Und das ist die eine Regel, ja, die Väter, die werden geachtet. Aber die zweite Regel ist, die Rache kommt. Und das haben die Brüder Josefs klar. So macht man das bei ihnen. Das war immer schon so in der Familie. Und Versöhnung kann es bei Josef und seinen Brüdern geben, weil Josef eben genau diese Familienregeln durchschaut. Weil diese Spirale der Gewalt diese Regeln durchbricht und sich entschließt, keine Rache zu nehmen. Ihm ist klar, diese Regeln, die haben schon so viel Leid gebracht und ich höre auf damit. Gibt es in deiner Familie Regeln, die du brechen möchtest? Familienmuster, die tradiert werden von Generation zu Generation, die du brechen willst, weil sie nicht gut sind. Du musst nicht alles an deine Kinder weitergeben, was deine Vorfahren dir weitergegeben haben. Familienregeln werden durchbrochen. Und der nächste Faden, Schuld, wird beim Namen genannt. Es kommt alles auf den Tisch. Schuld wird eingestanden, auch wenn das recht spät der Fall ist. Aber die Brüder, die beschönigen nichts mehr. Sie geben ihr Unrecht zu. Sie sagen nicht, ach Josef, du, wir haben es nicht so gemeint. Doch, sie haben es so gemeint. Genau so. Und sie stehen jetzt zu ihrer Bosheit. Und Josef sagt, ja, das, was ihr gemacht habt, war böse. Er sagt nicht, schwamm drüber, nicht so schlimm. Sondern Josef nennt die Dinge beim Namen. Ihr hattet Böses mit mir vor. Ohne solche Klarheit wird es keine Versöhnung geben. Schon als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, wird die Schuld nicht verschwiegen. Schauen wir uns die Wiedersehensszene mal im Original an.
Was habt ihr euch dabei gedacht? Ich habe euch so gut behandelt und ihr klaut einfach meinen silbernen Becher. Wer von ihnen war das?
Mein Herr, nein, Ich habe Vater versprochen, dass ich für das Leben von Benjamin gerade stehe. Bitte, nicht ausgerechnet Benjamin. Das wird Vater nicht überleben.
Lass uns einen Moment alleine. Ich bin Josef. Lebt Vater noch? Habt keine Angst, ich bin Josef, euer Bruder.
Ich glaube, mein Kamel wird.
Habt keine Angst, ihr habt mich zwar nach Ägypten verkauft, aber ich hatte viel Zeit zum Nachdenken und mittlerweile bin ich der Meinung, dass nicht ihr mich nach Ägypten geschickt hat, sondern Gott selbst, um sein eigenes Volk zu retten. Aber es gibt noch eine Frage. Lebt Vater noch?
Ja.
Gibt es dann eine Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren?
Ja, die Nummer ist eingespeichert.
Okay, fast das Original. Aber einen dicken Applaus an unsere Theatergruppe für ihren tollen Job. An 5 Sonntagen hintereinander. Wahnsinn. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen und er redet nicht drum rum. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Wenn Versöhnung möglich werden soll, dann braucht es Zeit. Dann müssen Familienregeln durchbrochen werden. Und das Unrecht muss erkannt und benannt werden. Und zwar ganz konkret. Und noch ein Faden scheint mir wichtig. Leben wird neu gedeutet. Also endlich ist ja dieser große Moment gekommen, die Erfüllung seiner Träume. 11 Sterne, die Sonne, der Mond, die verneigen sich am Anfang der Geschichte im Traum vor Josef. Und jetzt verneigen sich die Brüder tatsächlich vor ihm. Aber Josef weiß erstmal nicht, was er mit seinen Brüdern tun soll. Das zeigt mir dieses ganze Hin und Her, das da erzählt wird von der ersten Begegnung bis zu dem Moment, an dem er sich den Brüdern zu erkennen gibt. Also, zuerst wirft er ihnen vor, sie wären Spione und lässt sie 3 Tage ins Gefängnis werfen. Dann trinkt er kräftig ein mit ihnen und feiert, biblisch Zitat, in ausgelassener Stimmung. Und danach dichtet er dem Jüngsten einen Diebstahl an. Das geht so hin und her und ich denke, Josef kämpft mit sich, er ringt mit sich. Ich denke mir, Versöhnungsbereitschaft, die ist nicht einfach so da. Versöhnungsbereitschaft, die kommt in Schüben und die stagniert auch wieder. Wir kommen voran, wir fallen zurück. Versöhnungsbereitschaft hat gute Tage und schlechte. Aber ich finde, das ist in Ordnung. Solange wir darum ringen, solange es wir nicht aufgeben, solange wir um Versöhnungsbereitschaft ringen. Die Brüder haben die alten Wunden Josefs wieder aufgerissen. Und ich finde es kein Wunder, dass da Tränen fließen. Josef weint. Der zweitmächtigste Mann im Land, der weint. Er weint nicht nur, der heult laut. Und nicht einmal, nicht zweimal, wenn du die Geschichte durchliest, wird gesagt, 7-mal. 7-mal weint Josef. Und ich finde, da löst sich offensichtlich was. Da löst sich so nach und nach eine schwere Last in der Brust. So das Versteinerte, so das Harte, das verflüssigt sich in Tränen. Und ich glaube, wir müssen den Schmerz erstmal wahrnehmen, um ihn dann bearbeiten und irgendwann auch mal verabschieden zu können. Vielleicht denkst du dir, hey, ist doch absurd, ich spüre den Schmerz Tag für Tag. Ja, aber es gibt andere, die haben diesen Schmerz weit weggeschlossen. Die haben ihn abgespalten. Die haben noch nie eine Träne darüber vergossen. Die haben innerlich dicht gemacht. Die haben dieses verletzende Wort des Vaters oder der Mutter, diese böse Tat der Geschwister, sie haben es in ihrer Seele weggeschlossen und rühren es nicht mehr an. Aber es ist da. Es ist in ihnen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt im Versöhnungsprozess ist, dass ich zurückblicke und mir klar mache, wo und wie ich genau verletzt wurde. Und natürlich fordert das. Natürlich habe ich erstmal den Impuls, das wegzudrücken. Das kann einen aus dem Gleichgewicht bringen. Das sehen wir ja bei Josef. Aber er lässt den Schmerz zu. Er weint. Ein reinigendes Weinen. Dieser stolze Josef von früher, der hätte die Brüder eiskalt büßen lassen. Aber den gibt's nicht mehr. Josef hat sich verändert. Das werden wir nächste Woche mit Konstantin noch genauer anschauen. Josef muss sich nicht mehr rächen. Er muss auch nicht mehr über seinen Brüdern thronen. Er hat seinen Platz im Leben gefunden. Und er weiß, wie gnädig Gott mit ihm war. Ich finde das sehr interessant, dass Josef seinen erstgeborenen Sohn Manasse nennt. Manasse. Das bedeutet, Gott hat mich vergessen lassen, alle meine Leiden. Damit ist nicht gemeint, dass sein Gedächtnis gelöscht wurde. Josef weiß sehr genau, was da alles passiert ist, aber er leidet nicht mehr daran. Er ist mit seiner Geschichte versöhnt. Er sieht, dass diese Geschichte Sinn macht. Beim Wiedersehen sagt er seinen Brüdern, seid nicht betrübt und macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott hat mich euch vorausgeschickt, um vielen Menschen das Leben zu retten. Gott hat mich euch vorausgeschickt, damit ihr im Land überleben könnt. Er will an euch eine große Rettungstat vollbringen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und ich denke mir, hey, große Worte, oder? Große Worte, fromme Worte, die Josef jetzt hier spricht. Aber er kann sie nur jetzt und hier sprechen. Er hätte sie nicht sprechen können, als er damals in dem Loch saß, in das seine Brüder ihn geworfen hätte. Er hätte sie auch nicht sprechen können, als er damals im Gefängnis war. Er kann sie jetzt sprechen. Jetzt, mit etwas Abstand. Da kann er zurückblicken. Und kann sagen, dass jetzt aus der Perspektive heraus die Geschichte Sinn macht. Dass er nach Ägypten kam als Sklave, hat Sinn gemacht. Denn hier und nur hier konnte er Menschen vor dem Hungertod bewahren. Nur hier konnte er Gottes Volk Israel Überleben schenken. Mit etwas Abstand kann man manchmal Gottes Handschrift erkennen. Und Leben neu deuten. Und sich auch so mit Leben versöhnen. Manchmal können wir schon so einen ersten Blick auf die Vorderseite des Teppichs werfen. Manchmal. Manchmal aber auch nicht. Manchmal siehst du nur die Rückseite und alles ist so unverständlich, so wirr und so sinnlos und tut nur weh. Und du kannst Gott nicht verzeihen, dass er das zugelassen hat, dass er dieses Chaos in deinem Leben zugelassen hat. Und du machst dann nicht mehr dich selbst verantwortlich für die Verletzungen. Du machst auch nicht mehr die anderen verantwortlich für die Verletzungen, sondern du machst Gott verantwortlich. Du sagst, Gott, warum hast du mir das zugemutet? Warum hast du mir das zugemutet? Warum ist mein Lebensweg so? Warum ist mir das passiert? Warum bist du so ungerecht? Und ich finde diese Fragen sind etwas ganz Normales. Die sind nicht falsch. Sie sind nur allzu verständlich. Aber diese Fragen, die können zu Festlegungen werden. Und du denkst, Gott ist ungerecht. Gott ist nicht gut. Gott meint es nicht gut mit mir. Gott ist böse. Auf deine Fragen, auf deine berechtigten Fragen, auf die sogenannte Theodizee-Frage, warum? Warum lässt du das zu? Diese Fragen werden dann zur Anklage. Und du setzt Gott auf die Anklagebank. Aber das brauchst du gar nicht. Denn Gott hat sich schon längst auf deine Anklagebank gesetzt. Noch mehr, er ist ans Kreuz gegangen. Er hat sich an deiner Stelle anklagen und verurteilen lassen. So ist Gott. Er hat sich hineinbegeben in alle deine Fragen, in deinen Schmerz, in deine Dunkelheit. Als Josef im Gefängnis sitzt, da heißt es ja, doch der Herr war auch dort bei Josef. Und das ist die Frage, glaubst du daran, dass Gott auch in deinem inneren Gefängnissen bei dir ist? Glaubst du, dass deine Wunden, die andere, die du selbst, dir das Leben dir geschlagen hat, auch seine Wunden sind? Glaubst du, dass er aus deiner Anklagebank auch eine Versöhnungsbank machen kann? Wer sitzt auf deiner Anklagebank? Siehst du sie vor dir? Dann schieb deine Anklagebank mit allen darauf bitte zum Kreuz. Also versuche es. Denn am Kreuz kann Versöhnung geschehen. Am Kreuz kommen Täter und Opfer zusammen. Das, was mir Böses angetan wurde und auch das, was ich anderen Böses angetan habe. Denn ehrlich, ich habe auch schon mal über andere abgelästert und ich denke, ich habe auch schon Vertrauen enttäuscht. Aber am Kreuz sagt Gott, dir ist vergeben und du darfst vergeben. Dir selbst und anderen. Ob daraus dann Versöhnung wird, das haben wir nicht in der Hand, denn dafür braucht's immer zwei. Ich kann vielleicht nicht mit jedem Menschen in tiefem Frieden leben, besonders wenn dieser Mensch immer wieder so einen Krieg anzettelt. Aber Paulus schreibt an die Römer, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Und darum möchte ich versuchen, meine innere Anklagebank zum Kreuz zu schieben. Mit meinem langjährigen Freund drauf, mit mir selbst drauf, so Millimeter vielleicht, für Millimeter. Das ist nicht leicht. Ja, Versöhnung ist ein Wunder. Aber der Schriftsteller Reinhold Schneider, der meinte, der Weg entsteht im Gehen, wie durch ein Wunder. Ich liebe das Wort. Der Weg entsteht im Gehen, nicht im Sitzen, im Beharren. Er entsteht im Gehen, wie durch ein Wunder. Klar, Zeit muss vergehen, aber wofür ist die Zeit für dich reif? Gibt es Familienregeln, die außer Kraft gesetzt werden sollten? Wo muss Schuld beim Namen genannt werden? Und vielleicht gilt es auch, Leben nochmal neu zu deuten. Ich möchte einmal versöhnt sterben. Das ist mein Ziel. Ich möchte einmal versöhnt sterben, versöhnt mit mir selbst, mit meinem Leben, mit all dem, was da so war. Und versöhnt mit den anderen. Und versöhnt mit Gott. Willst du das auch? Dann lass uns um ein Wunder beten. Um ein Wunder der Versöhnung. Und nachdenken. Nachdenken, was ist der nächste Schritt?
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.